Heute geht es um die Transferleistung aus seinem neuen Buch, das uns die Zyklen der Wirtschaft, der Innenpolitik und der internationalen Politik erklärt, etwas für die eigene Karriere mitzunehmen. Und das kann ich schon mal verraten, das funktioniert auch sehr gut.
Muster erkennen, Regelmäßigkeiten ableiten, Zukunft sehen, bedeutet aber ganz einfach auch für die Gegenwart Zeit nehmen, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Weil du kannst ja nur deinen Computer füllen mit Daten, wenn du dir die Zeit nimmst, das hier und jetzt quasi zu analysieren.
Ray Dalio sagt auch nicht nur, dass es nicht das perfekte System für Unternehmen gibt, sondern es gibt auch nicht den einen perfekten Führungsstil. Das ist ja dann wieder logisch. Aber es gibt richtige Methoden und richtige Strukturen und die richtigen Leader für jede Zeit.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt. Mit Joanna Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 80 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen.
Ja, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Darf man noch wünschen, oder? Es
darf
gibt
man.
Ja eigentlich diese 3-Tage-Regel, glaube ich.
Die auch, die gibt's.
Die gibt's, glaube ich, noch 3 Tage.
Sinnvoll.
Danach.
Irgendjemand hat sich irgendwann gedacht,
ich weiß auch nicht.
Als ihm am 25. Januar noch frohes neues gewünscht wurde, ich führe jetzt eine 3-Tages-Regel.
3-Tages-Regel, genau. Da am 10. darf man das noch. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Gesund und munter ist in diesen Tagen ja ein sehr wichtiger Begriff tatsächlich.
Du siehst gesund und munter aus.
Ja.
Also bei dir ist das gut gelaufen mit dem Weihnachtsbreak, ja?
Ja, ich habe auch reingeschlafen an Silvester. Das erste Mal tatsächlich, glaube ich, seit Jahren. Von daher, ja.
Wir waren auf der Durchreise nach Tirol an Silvester und ich hatte extra so eine Suite mit 2 Zimmern gemietet, damit man Kindern und Eltern trennen kann.
Nice.
Um 11:55 haben alle außer mir geschlafen, glaube ich, und ich habe dann mit Dave Chappelle in der Badewanne und einer Flasche Champagner reingefeiert.
Wow, okay. Das
like a dad.
Nice.
Like a real
so
dad.
So kann das Jahr starten, Nummer genau. 22, finde ich gut. 2022. 22 ist meine Lieblingszahl, von daher wird das eh ein großartiges Jahr werden.
Definitiv.
Super. Womit starten wir denn heute?
Ja, ich darf heute den Impulsvortrag hier liefern, den wir dann diskutieren werden. Und ich möchte über das Buch sprechen, das ich über den Weihnachtsbreak gelesen habe. Beziehungsweise den Großteil habe ich dann auf der Rückfahrt aus besagtem Tirol im Auto gehört. Einfach nochmal dekadent. Hörbuch und E-Book kaufen.
Wow.
Damit man weiterkommt. Alles für den Podcast. Da lasse ich mich nicht lumpen und hau noch ein paar Euro raus. Ja, ich habe mir das aktuelle Buch von Ray Dalio reingezogen, The Changing World Order. Ray Dalio managt den größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater, der mit 1500 Mitarbeitern ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar verwaltet. Und Ray Dalio persönlich bringt es auch auf Platz 57 der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Also er ist mindestens mal erfolgreich, was das Geldspiel angeht. Und auf seine alten Tage teilt er in den letzten Jahren intensiv sein Wissen mit der Welt. Er ist einer meiner Lieblingsautoren und kam bei Learnings auch schon ein paar Mal vor. Vor allem in Folge 2 über Investoren. Die kennst du da noch nur als Hörerin, ne?
Richtig, genau.
Ich bin schon lange dabei, aber nicht ganz so lange. Von Ray Dalio schon mal was gehört?
Ja, der ist ja so, ich sag mal, einer der großen Unternehmer, ne? Der Finanzwelt, auch nicht nur Finanzwelt, also Philanthrop und ein großartiger Mann, der, glaube ich, am Frühstückstisch ab und zu wahrscheinlich mit Bill Gates, Warren Buffett und diesen Jeff Bezos oder so sitzt und frühstückt oder diniert abends. Man
oder,
weiß es nicht.
Oder auch mal mit Regierungschefs. Und die berät, also ja. bestens connected auf jeden Fall. Was Philanthropie angeht, ich weiß nicht genau, was seine Frau macht, aber die ist sozial sehr engagiert und leitet, glaube ich, dann weiß ich nicht, die gemeinsame Foundation oder sonst was. Das merkt man immer wieder in den Büchern, weil da der knallharte Kapitalist, der er ja berufsbedingt eigentlich sein müsste und wahrscheinlich auch ist, dann immer wieder so eine soziale Ader zeigt. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Aber ja, hast du recht. Kann ich bestätigen. Damals in Folge 2 habe ich über sein Buch Life and Work Principles for Success gesprochen. Das war sehr nah an unserem Thema hier bei Learnings, weil es Ray Dalios Formel für ein funktionierendes Unternehmen, eine erfolgreiche Karriere und ein erfülltes Leben enthält. Also auch ein absoluter Tipp. Das Buch, heute geht es um die Transferleistung aus seinem neuen Buch, das uns die Zyklen der Wirtschaft, der Innenpolitik und der internationalen Politik erklärt, etwas für die eigene Karriere mitzunehmen. Und das kann ich schon mal verraten, das funktioniert auch sehr gut. Und wir wollen ja immer bei Learnings jetzt nicht von Tauchern das Tauchen lernen, wenn wir irgendwie eine Folge über Taucher machen sollten, sondern immer was für Life and Work, ne? Beruf und Karriere. Aber das Thema von Ray Dalios neuem Buch ist natürlich auch super spannend und wichtig für jeden, der in der Wirtschaftswelt der kommenden Jahre zurechtkommen will. Und ja, wie der Titel schon sagt, The Changing World Order. Also Ray Dalio sieht die Welt vor einem großen Umbruch. Und es geht in seinem Buch auch um das Ende der Vormachtstellung der USA und den potenziellen Beginn eines chinesischen Zeitalters. Und es geht um das Ende des US-Dollars als Leitwährung, das Ende unseres Finanzsystems und aber auch darum, wie man diesen aus seiner Sicht unabwendbaren Wandel erfolgreich managen kann. Also erstmal harte Kost, nicht unbedingt ein Spaßthema. Gibt ja schon genug Gründe für Bauchschmerzen, wenn man sich die Welt so anguckt und dann auch nicht positiv. So negativ ist das Buch aber nicht, das kann ich auch schon mal sagen. Bevor wir richtig einsteigen, würde ich ganz gerne noch einmal kurz zappen, nämlich in unser Gespräch mit Pia, in dem sie uns unsere Fragen zu den Workhacks des legendären Düsseldorfer Unternehmens Zipgate beantwortet. Wir sind dann in ganz kurzer Zeit zurück bei Ray Dalio.
Zipgate sitzt in Düsseldorf, The Ambition sitzt in Düsseldorf, wir sitzen in Düsseldorf und nehmen hier Learnings auf. Und es ist ja kein Zufall, dass euer Büro und euer Unternehmen hier so vielen Leuten in dieser Stadt bekannt ist. Denn ihr stellt das Büro für diverse Events zur Verfügung. Das macht euch ja auch Arbeit. Ihr baut da Bühnen auf, PA braucht man für Konzerte und so weiter. Ihr kümmert euch, glaube ich, immer selbst um die Gastro. Und soweit ich weiß, verdient ihr damit kein Geld. Wie kamt ihr also darauf, das zu machen? Ist das ein Benefit fürs Team oder ging es darum, für potenzielle neue Mitarbeiter bekannt und attraktiv zu werden? Oder stört euch einfach, dass man 24/7 Miete bezahlt und dann doch nur an 5 Tagen für circa 10 Stunden Leute im Gebäude sind?
Ich würde sagen, da ist an allem so ein bisschen was dran. Ich glaube, ein Auslöser für vieles, was wir in dieser Richtung machen, ist anfangs immer schon gewesen, dass wir irgendwie bemerkt haben, dass wir eine andere Art des Arbeitens entdeckt hatten und davon begeistert waren und davon erzählen und auch irgendwie was zurückgeben wollten. Und wie so vieles wächst sowas dann ganz natürlich auch weiter. Am Anfang denkst du, hey, ich habe hier irgendwie Platz, ich lade mal ein paar Leute ein und rede über spannende Sachen. Dann merkst du, dass Leute das gut finden. Dann merkst du als nächstes, dass die dadurch auch erfahren, dass wir total coole Produkte verkaufen. Ja, super. Dann merkst du, dass die mal unsere Büros sehen wollen und Kolleginnen Bock haben, denen zu erzählen, wo und wie wir so arbeiten. Und schwupps, hast du Führungen. Das klingt jetzt alles irgendwie so zufällig, aber da sitzen ja auch total schlaue Menschen bei uns dahinter, die sich da Gedanken drüber machen, wie man das, was wir schon tun, immer noch ein Stückchen cooler machen kann. Und dann kommt am Ende so ein fantastisches Format wie die Lean Dus zum Beispiel dabei raus. Und richtig, die kostet nichts, also für die, die teilnehmen. Und richtig, da gibt's mega Fingerfood von unserer Küche. Und ob man das messen kann, ob sich da dann am Ende irgendwie in Form von plus x Prozent verkaufte Telefonanlagen irgendwas rechnet, das weiß ich nicht mal. Das ist auch nie so richtig Thema. Und wir machen das, weil wir ja das, was wir so tun, beziehungsweise wie wir es tun, teilen wollen und holen auch andere Leute auf die Bühne, die wieder dann coole Dinge übers Arbeiten teilen wollen. Ja, und bringt das einen Benefit für die Teams? Boah, ich würde sagen, garantiert. Und kann ich da eine Zahl dran schreiben? Nö. Null. Ich würde das beschreiben als einen Zugehörigkeits- beziehungsweise Zusammengehörigkeitsbooster. Da stehen dann 300 bis 400 Leute in deiner Firma und finden es total cool. Du findest es auch total cool und hast halt die ganze Zeit im Hinterkopf, ja, ich arbeite hier. Das macht schon irgendwie was. Das ist schwer zu beschreiben. Und das, was wir damit verdienen, ist nix. Das ist faktisch richtig. Ich frage mich aber auch oft, wie hoch die Opportunitätskosten wären, wenn wir das nicht tun würden und auch nie getan hätten. Und was uns damit verloren gegangen wäre und verloren gehen würde. Ja, und so ein bisschen fangen wir gerade an, dafür ein Gefühl zu entwickeln, für diese Frage, weil wir ja Corona-like keine Lean-Dussen machen können gerade. Und irgendwie versuchen wir das für uns intern mit anderen Mitteln aufzufangen, was auch echt ganz gut gelingt. Und dennoch würde ich sagen, uns fehlt was. Und Düsseldorf fehlt bestimmt auch was, das behaupte ich jetzt einfach mal.
Danke, Pia. Da sind wir wieder, zurück von Zipgate bei Ray Dalio. Also, Ray Dalio glaubt, dass viele die aktuelle Lage der Welt nicht richtig einordnen, weil sie ein verengtes Weltbild haben. Da können wir uns dann mal fragen, ob wir das vielleicht auch haben. Dalio sagt, unser Erfahrungshorizont ist beschränkt auf das, was wir erlebt haben, selbst. Und wenn man sich mehr mit Geschichte beschäftigt, dann hat man vielleicht auch noch die Zeit seit dem Zweiten oder sogar dem Ersten Weltkrieg auf dem Schirm. Aber mehr dann auch nicht. Und zusätzlich sind wir mit unserer Sicht sehr beschränkt auf die westliche Welt. Das gilt für Menschen in Deutschland wahrscheinlich genauso wie für die in den USA. Also was in den letzten 100 Jahren in der westlichen Welt nicht vorkam, erscheint uns erstmal als unplausibel. für die Zukunft. Ja, gehen wir davon aus, das wird dann wohl auch nicht vorkommen. Und deshalb würden wir den gleichen Fehler machen, den viele Menschen auch beim Investieren machen. Man sieht da so steigende Kurse und erkennt in diesen steigenden Kursen dann nicht einen abschreckend hohen Preis, sondern man nimmt an, das wird dann doch sicher weiter so gut gehen und kauft dann das, was ja jetzt die ganze Zeit gestiegen ist. Und genauso gehen wir davon aus, weil wir halt eben einfach die Vergangenheit in die Zukunft fortzeichnen in der gleichen Richtung, gehen wir davon aus, dass es weiter gut gehen wird, weil es seit der Geburt unserer Eltern irgendwie immer ganz gut gegangen ist in Deutschland. Dabei ist historisch gesehen das Gegenteil wahrscheinlicher. Ich weiß nicht, ob wir gerade da ein bisschen, ja, ob sich da was geändert hat durch Corona vielleicht, weil das jetzt in unser aller Leben ja schon mal so ein Einschnitt war, den man auch nicht unbedingt kommen gesehen hat. Ne? Also eine große Pandemie hatte ich jetzt für mein Leben nicht auf dem Schirm, dass das irgendwann kommen würde. Das ist eher so scary topics, N24, nachts um 2:30 oder so, aber nichts, was man jetzt ernsthaft im Kopf hatte. Ich würde aber sagen, dass ich diesen, wie kann man das nennen, diesen Positivity Bias, dass ich den schon irgendwie auch noch in meinem Kopf habe oder so. Und oder?
Ja, doch, sehe ich genauso. Also ich glaube, es gibt da auch wieder zwei verschiedene oder mehrere Seiten. Ne? Also ich glaube, es gibt die, die wirklich durch jetzt zum Beispiel so eine Pandemie wirklich umdenken und sagen, ich bin maximal davon betroffen, was meine Finanzen auch angeht und gezwungen werden, Dinge anders einfach zu setzen. Und andere, die einfach nicht so sehr davon betroffen sind. Ne? Also ich meine, uns geht's allen wirklich noch gut. Ne? Ich glaube, da sind einige viel, viel schlimmer betroffen, Arbeitsplätze verloren, Firmen wurden zugemacht und da kommt auch noch einiges. Und dann machst du dir natürlich anders auch über diese Finanzthemen oder auch um Investitionen sozusagen Gedanken. Ne?
Ja, du hast recht. Es gibt schon auch immer beide Extreme. Ich finde das auch immer, da ja jetzt Dalio aus der Welt des Investments kommt, wenn gerade mal wieder so ein Finanzcrash ist, dann gibt es immer die einen Leute, die sagen, dieses Mal geht das System aber wirklich im Arsch und das kann ja auch gar nicht anders sein bei diesen ganzen Schulden, die die Staaten haben und so weiter und so fort. Und oder Leute, die halt so Prepper-mäßig unterwegs sind. Ne? Und dann gibt es immer die anderen, die darauf verweisen, ja, aber seitdem es so die Börsen gibt, sind die Aktien doch immer dauerhaft hochgegangen und wenn es gerade runtergeht, dann sind das die besten Zeiten zum Einkaufen. So. Und da gibt es natürlich irgendwo beide Extreme. Und dass beides irgendwo richtig ist, finde ich in dieser krassen Makroperspektive, die einem Ray Dalio da liefert, auch spannend, weil er halt eben sehr auf die Historie guckt. Und er sagt auch gar nicht nur, dass jetzt, dass seine Prognose eher negativ ist, weil die Zeit einfach nur reif wäre, sondern weil er sagt, dass sich Innenpolitik, Weltpolitik und auch das Finanzsystem immer in Zyklen entwickeln. Und diese Zyklen beschreibt er im Detail in diesem Buch. Und er sieht uns eben am Ende eines solchen großen Zykluses angekommen. Vielleicht nicht unbedingt in den nächsten 6 Monaten, aber in den nächsten 5 bis 25 Jahren. So genau kann man es dann halt eben auch nicht sagen. Und was das bedeutet, muss man auch sehen. Und das liegt halt eben auch mit an uns. Es heißt also jetzt nicht, dieses Buch sagt nicht, dass uns ein Endzeitszenario bevorsteht und wir müssen jetzt nicht alle mit Handkettensägen, Bundeswehrkeksen und Wasserfiltern im Wald leben. Es ist eher so, als sei es jetzt in den letzten 6 Monaten immer 25 Grad warm gewesen und er sagt halt eben, dass man dumm ist, wenn man jetzt glaubt, dass es dann sicher auch warm weitergeht. Wer denn sich mit dem Kalender beschäftigt, der erkennt eher, dass dann jetzt wohl mal der Winter kommt und dass man sich wärmer anziehen sollte. Ne? Und dann kann man, um in der Metapher zu bleiben, im Schnee kann man halt auch viel Spaß haben und es kommt auch bestimmt irgendwann der nächste Frühling. Ja, viele leben ja auch gut oder werden sogar reich in schweren Zeiten, aber es wird dann wohl eher ungemütlich und anstrengender in der näheren Zukunft im Vergleich zu den letzten 50 Jahren. Und um noch was Positives mitzugeben, Dalio glaubt auch, dass die Menschheit sich langfristig evolutionär positiv entwickeln würde. Er glaubt da einfach an die Menschheit und an ihre Fähigkeiten zu adaptieren, zu lernen und weiterzukommen. Aber dieser generelle evolutionäre Fortschritt, der verläuft halt eben in diesen Zyklen, in kreisförmigen Bewegungen, innerhalb derer es dann auch immer mal wieder bergab geht. Also wir rollen quasi so den Berg hoch, wenn man so will. Und die Herangehensweise von Dalio ist in diesem Buch genauso wie in dem anderen Buch, was wir in Folge 2 hatten. Er sucht immer nach Mustern, aus denen er Regeln ableiten kann. Und er glaubt, dass es diese Muster und Regeln überall gibt. Also genauso, wenn er auf seine Karriere guckt oder wie man Unternehmen gut steuert, wie auch, wenn man sich die Innenpolitik oder die Weltpolitik anguckt oder halt eben das Finanzsystem. Und warum gibt es diese Regeln überall und diese Muster? Human Nature. Ja, er sagt, durch alle Zeiten und Kulturen hinweg sind Menschen sich ähnlich. So einzigartig jeder von uns und jeder Lebensweg und jede Situation, in die wir kommen, so einzigartig die alle auch sind, die Ähnlichkeiten sind noch größer. Er sagt, das hatte ich in Folge 2 schon mal gesagt, es gibt eine begrenzte Anzahl von Persönlichkeitstypen, die begrenzte Anzahl von Wegen einschlägt und dann immer in die gleichen Situationen gerät. Finde ich auch wieder ganz witzig, mir so vorzustellen. Mhm. Irgendwo im Römischen Reich gab es wahrscheinlich Menschen, die irgendwo in einer sehr vergleichbaren Situation waren. Oder? Es ist so ähnlich wie so ein Filmplot, der genauso im alten Rom spielen könnte wie irgendwie 100 Jahre in der Zukunft. Aber eigentlich geht es immer um die Geschichte des Machtkampfs von diesen drei Leuten, die gerade bla bla bla, oder?
Ja, total. Und wenn wir, ich sag mal, das ist jetzt sehr weit zurückgegriffen. Ich glaube, wenn wir einfach nur mal so die letzten 50 Jahre uns angucken und Dinge, die vielleicht ein bisschen banaler sind, aber Kleidungsstile oder sowas, ist, bestimmte Zyklen kommen ja immer wieder. Also wenn ich mir jetzt mein Patenkind angucke, die läuft so rum wie ich mit 14. Also ne, so vom ganzen, von den Outfits, von den Haaren, von irgendwie und das ist interessant, einfach das auf so eine Ebene jetzt mal zu heben, ne, weil das sind ja genauso Zyklen immer wieder. Und ich glaube, das, was er ja deutlich macht, ist einfach diese holistische Blick auf die Themen und dann auch einfach den Perspektivwechsel einzunehmen. Ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil Future Forecasting arbeitet ja auch so, Muster sich anzuschauen und dann davon Regeln abzuleiten. Also Trendforschung arbeitet ja so und das ist ja nichts anderes, was er macht im Endeffekt auch.
Ja.
Und daraus quasi einen Blick auf die Zukunft zu richten und zu sagen, hey, die Muster erkenne ich gerade in der Gegenwart, ja, in der Innenpolitik, in der Politik, im Finanzwesen, durch bestimmte gesellschaftliche, ökonomische Veränderungen und leite dadurch im Endeffekt das ab, was in den nächsten 5 bis 20 Jahren passieren kann und wird wahrscheinlich, weil das ist so in den letzten Jahren passiert.
Exakt. Ne? Und er macht das ja nicht nur als Steckenpferd, weil er irgendwie ein Hobby Zukunft, ein Wahrsager wäre oder sowas, sondern und auch nicht mal nur als Trend Forecasting Agency, die das vielleicht anderen anbietet, wie jetzt WGSN im Modebereich oder so, sondern er setzt ja da halt eben Geld drauf, ne?
Ja.
Als Investor.
Ja,
so, er muss ja Wetten abschließen, so nennt er das halt eben auch selber. Und da er Makroinvestment macht, geht's da oft darum, dass sein Laden mit 1500 Leuten halt analysiert, wie wird's mit dem Land weitergehen? Mhm. Wo investieren wir das Geld unserer Klienten rein?
Ja.
In welches Unternehmen, in welches Land und so weiter? Und dafür machen sie genau das, was du gerade beschrieben hast, Regelmäßigkeiten erkennen und dann werden halt Red Flags beispielsweise identifiziert. Und da sagt er halt eben, so, ich gucke mir das hier an und die USA hat irgendwie gerade 20 von 25 auf Rot, wollte ich euch nur mal sagen. Mhm. Die Zahl habe ich mir ausgedacht, aber das ist ungefähr so der Tenor des Buches. Mhm. Und ein Learning in Folge 2 war schon, erkenne Regelmäßigkeiten und schreibe dir daraus folgende Handlungsanleitungen auf. Denn das kann man ja auch überall im Leben machen, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt gelernt, wenn das passiert, dann verhalte ich mich am besten so und so. Mhm. Das machen Menschen intuitiv sowieso die ganze Zeit. Und das ist so ein bisschen seine Methode für alles. Und jetzt in diesem Buch beschreibt er eben, wie erfolgreiche Staaten nach ihrem Höhepunkt in eine Phase der Dekadenz übergehen, in der sie über ihre Verhältnisse leben. Die leben dann auf Pump und irgendwann geht das eben nicht mehr gut. Und sagt auch öfter, das ist eigentlich gar nicht so viel anders wie bei dir privat oder bei deiner Unternehmung und so weiter. Mit einem großen Unterschied, Staaten können Geld drucken. Das kannst du privat nicht, ist zumindest nicht legal. Welche Auswirkungen das hat, schreibt er dann auch. Aber eben auch das Gelddrucken geht nicht, ist keine dauerhafte Lösung.
Ja. Blöd. Steht, muss ich das wieder von meiner Liste streichen.
Ja, und selbst als Staat geht's nicht. Also auch nicht, wenn wir unseren eigenen Staat gründen. Er sagt dann, Schulden werden aufgebaut. Das eigene Geld dieses Staates wird immer weiter entwertet, dadurch, dass man die Geldmenge erhöht, bis es dann irgendwann zu einem Bruch kommt. Dann gibt's dann teilweise einen Schuldenschnitt. Die Währung hat vielleicht ihr Lebens Ende erreicht oder verliert zumindest vieles ihres Wertes. Und er sagt halt eben auch, jede Währung endet irgendwann. Mhm. Und man kann sich sogar angucken, wie lange Währungen im Schnitt so Bestand hatten.
Ja.
Und das dann neben den US-Dollar legen. Und plötzlich denkt man sich, ja gut, so unplausibel ist es gar nicht, dass es den vielleicht auch nicht für immer gibt.
Ja, klar.
Und für, ne, wenn ich alleine überlege, als ich geboren wurde, gab es noch eine D-Mark.
Ja, klar.
Schon voll vergessen, logisch. Aber da gab es noch eine D-Mark. Ne? Und selbst die gab es ja nicht unendlich lange.
Nee.
So, meine Großeltern haben wieder noch zwei andere Währungen erlebt wahrscheinlich. Und so, ne? So, also das kommt vor. Und er beschreibt außerdem so Pendelbewegungen in Systemen, mit denen die sich immer wieder auf eine Mitte einpendeln. Also innenpolitisch schwankt es zum Beispiel zwischen links und rechts, zwischen konservativ und progressiv, zwischen sozialer Ungleichheit und Umverteilung. Und das ist das, was ich vorhin meinte, als ich seine Frau angesprochen habe. Auch wenn er der krasseste Hedgefonds-Chef ist und damit natürlich irgendwie Überkapitalist, plädiert er eigentlich implizit für eine Art soziale Marktwirtschaft. Denn er warnt immer wieder vor sozialer Ungleichheit, nicht nur aus Empathie, sondern auch ganz pragmatisch, weil er darin einfach eine Gefahr für Gesellschaften sieht. Mhm. Ja, große soziale Ungleichheit ist auf jeden Fall nichts, wo er sagen würde, da investieren wir das Geld unserer Klienten rein in mhm. dieses Land, sondern das ist eher, das bringt Konfliktpotenzial mit sich. Und das war ein jetzt sinngemäß zitierter Punkt aus dem Buch, den ich auch spannend für Unternehmen finde. Er sagt, es sind immer zwei Dinge wichtig, den Kuchen für alle größer zu machen und ihn gerecht zu verteilen. Es geht nicht nur um das eine. Nur mhm. verteilen, ohne den Kuchen weiter größer zu machen, geht nicht weiter. Mhm. Nur den Kuchen größer machen, ohne sich über Verteilungsgerechtigkeit Gedanken zu machen, funktioniert auch nicht. Sprich, die Linke und die FDP haben beide Unrecht. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, so blöd gesagt. Und lässt sich, finde ich, auch auf Unternehmen übertragen. Auch da kann man ja den sozialen Frieden gefährden. Was Dalio über Gesellschaftssysteme sagt, gilt generell, finde ich, immer wieder für Unternehmen. Zum Beispiel, dass er sagt, wie gut ein System ist, erkennt man daran, wie effektiv es darin ist, das zu produzieren, was die Mehrzahl seiner Mitglieder möchte. Klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, mhm. ne? Aber kann man jetzt drüber nachdenken. Mhm. Was ist der Purpose von deinem Unternehmen? Sorgt dein System dafür, dass das auch wirklich produziert wird. Mhm. Und was ich dann spannend fand, ist, dass Dalio sagt, es gibt nicht das eine perfekte System, auch nicht für Unternehmen dann, sondern es gibt richtige Systeme für die aktuellen Umstände.
Ja,
denn wir haben ja eben diese Zyklen
ja.
und die sind jedes Mal anders. Da gibt es jedes Mal andere Spielregeln in mhm. diesen Zyklen. Und der beste Weg ist es deshalb, dass du dein System konstant reformierst und an die aktuellen Gegebenheiten anpasst. Mhm. Es ist nicht so, dass du einmal herausfindest, okay, so funktioniert es jetzt, das Kartenhaus ist fertig, alle Hände vom Tisch, keiner bewegt sich, mhm. sondern was jetzt funktioniert, funktioniert in einem Jahr nicht mehr
mhm.
oder in zwei.
Ja.
Ne? Gilt für die Staaten und für die Unternehmen, denke ich, genauso. Und dann liefert er dazu halt eben noch seinen Lifehack, studiere die Geschichte, erkenne Regelmäßigkeiten und lerne, wie die Jahreszeiten aufeinander folgen. Dann kannst du halt nicht nur immer reagieren und reformieren, mhm. so wie sich gerade wieder alles geändert hat, sondern du kannst vielleicht sogar in die Zukunft sehen.
Mhm.
Ja. Fand ich auch ganz witzig, dass er meinte, er ist überzeugt davon, dass man die Zukunft exakt voraussagen könnte, wenn man nur genug Informationen über soziale Abläufe und dann die nötige Rechenkapazität hätte.
Glaube ich auch tatsächlich.
Ja? Wenn man all diese Daten in so einen Computer reinhacken könnte, dann
machen Algorithmen, ja, also macht wahrscheinlich die KI schon irgendwann ein Stück weit auch, ne? Sagt er da was zu?
Voll. Also ja. Er arbeitet auch viel mit Computern.
Logisch.
Bei den Sachen. Ne? Diese ganzen Informationen werden da natürlich eingepflegt und dann kommen die Ergebnisse wieder raus und mhm. da findet er künstliche Intelligenz natürlich auch super spannend.
Ja.
Also ich glaube, er geht da nicht so weit, dass er irgendwie meinen würde, der Mensch wäre dann unnötig, weil manches kann dann wieder der Mensch interpretativ und so, was halt mhm. vielleicht der Computer nicht kann. Aber genau so läuft das, ja. Diese Formeln erkennen und identifizieren, welche Daten wichtig sind, macht dann der Mensch und dann ist natürlich Rechenkapazität geil.
Mhm.
Da so viel reinschmeißen zu können, dass du dann vielleicht sagen kannst, ich weiß, wie es Nigeria in 15 Jahren geht,
mhm.
weil ich habe jetzt das alles da reingekippt und jetzt ja. weiß ich, ob ich da mein Geld anlege oder nicht.
Ja.
Ja. Okay, einen Punkt hätte ich noch, den ich noch spannend fand dazu, denn Ray Dalio sagt auch nicht nur, dass es nicht das perfekte System für Unternehmen gibt, sondern es gibt auch nicht den einen perfekten Führungsstil. Das ist ja dann wieder logisch. Aber es gibt richtige Methoden und richtige Strukturen und die richtigen Leader für jede Zeit. Da sind wir auch wieder bei diesen Zyklen.
Ja.
Und das fand ich nochmal spannend dabei, denn wir haben uns ja jetzt schon sehr oft hier mit großen Führerinnen und Führern beschäftigt aus den verschiedensten Bereichen, ob das jetzt Staatschefs sind oder Unternehmer und so weiter und so fort. Und man guckt immer und denkt sich so, okay, ist das der richtige Weg oder der hat es aber anders gemacht, ist das der richtige Weg? Und das finde ich, das ist eine coole neue Dimension dabei, halt eben zu sagen, ja, es kommt halt auf die Circumstances, auf die Voraussetzungen, auf die Zeit, auf alles Mögliche an, ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort irgendwo. Und er beschreibt da zum Beispiel für diese revolutionären Stadien, das ist bei ihm 6 und 1, also es ist ein 6-Stufen-Zyklus, ja, und bei 6 ist dann halt der Zyklus einmal durchgelaufen und da stehen die Zeichen auf Revolution und die zieht sich dann über die 1 und da feiert er dann zum Beispiel Winston Churchill und Mao als Inspirational Generals, die sich da besonders gut geschlagen haben, sagt aber, dass diese beiden gleichzeitig sehr miserable Civil Engineers waren, die man danach in Phase 2 brauchte. Denn in Phase 2 wird dann ein neues System aufgebaut und etabliert. Und dafür braucht man gute Bauingenieure. Also die können idealerweise auch stark und inspirierend sein, wie Churchill und Mao. Die müssen aber vor allem in der Lage sein, ein System zu entwerfen und zu bauen, das für die meisten Menschen produktiv ist. Wie vorhin gesagt, mhm. System ist nur so gut, wie es in der Lage ist, das zu produzieren, was die Menschen da drin möchten. Und in dem Zusammenhang lobt er dann wiederum Konrad Adenauer oder auch Deng Xiaoping aus China. Ja. Und die außergewöhnlichsten Staatsoberhäupter sind für ihn die, die ihre Länder durch die Phasen 6, 1, also Revolution, und 2 geführt haben. Also ne, durch die Revolution, die Konsolidierung der Macht, die dann darauf folgt, nachdem man diese Revolution gewonnen hat, und den Aufbau eines neuen Systems, das dann für eine lange Zeit erfolgreich funktioniert. Nach der 2 kommt dann der Höhepunkt, da prosperiert alles, so, ne, bis man dann langsam in die Dekadenz kommt und sich der nächsten revolutionären Phase und dem Ende dieses Systems halt eben wieder nähert. Und die besten aus seiner Sicht, fand ich auch noch ganz spannend hier zum Ende, waren auf der einen Seite Tang Taizong, der revolutionäre Gründer der Tang-Dynastie in China in den 600er Jahren, auf den anderthalb Jahrhunderte Frieden und Wohlstand folgten. Und in der Zeit wurde China zum größten und stärksten Land der Welt. Dann Kaiser Augustus, 27 vor Christus, der erste Kaiser Roms, der 200 Jahre Frieden und Wohlstand einleiten konnte und auch Rom zum größten Reich der Welt damals machte. Und zu guter Letzt, hast du einen Tipp?
Keine Ahnung.
Genghis Khan.
Ah, okay. Ja.
Der im Jahr 1206 das Mongolenreich gründete und anführte, auf das mehr als ein Jahrhundert des Wohlstands folgte. Und auch die Mongolen haben damals das größte und stärkste Reich der Welt geprägt. Und das waren aus seiner Sicht eben Leute, die mehrere Phasen gut meistern konnten. Und sind vielleicht auch Tipps für uns, wem wir nochmal eine Folge widmen sollten.
Ja, da waren ein paar gute dabei.
Genghis Khan fehlt auf jeden Fall noch. Ja. Den wird bestimmt Philipp sehr gerne machen. Ich würde dann Kaiser Augustus nehmen. Dann müssen wir gucken, ob du Bock auf Tang Taizong hast.
Ja, den nehme ich dann.
Ist auch gut am Beginn des chinesischen Zeitalters. Also, ich fasse dir nochmal zusammen und dann würde ich gerne weiter deine Meinung dazu hören. Für mich waren die Learnings einmal das, was aus dem ersten Buch auch schon folgte, erkenne Regelmäßigkeiten und schreibe dir daraus folgende Handlungsanleitungen auf, entwickle so selbst deine Heuristiken. Zweitens, zwei Dinge sind wichtig, den Kuchen für alle größer machen und ihn gerecht teilen. Drittens, das perfekte System gibt es nicht, der beste Weg ist es, ein Unternehmen konstant zu reformieren. Und viertens, den perfekten Führungsstil gibt es nicht, es gibt die richtigen Methoden und die richtigen Leader für jede Situation. Was sagst du dazu?
Ja, erstmal ist es natürlich sehr einfach, solche großen Tipps zu geben als Meister, als Weltmeister, Unternehmer, ne? Also es ist natürlich einer von den großen, wo, glaube ich, jeder auch hingucken kann. Jemand, der sehr erfolgreich ist, sehr reich geworden ist, ein Milliardenunternehmen irgendwo führt. Ich bin bei allen Dingen, kann ich einen Haken dran machen. Also ich finde das sehr logisch tatsächlich, was er sagt. Auch wenn ich von Finanzen, glaube ich, oder von Finanzinvestitionen noch viel zu wenig Ahnung habe, muss ich ehrlicherweise sagen, ein großes Ziel, ein großer Vorsatz von mir dieses Jahr, mich mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen, auch für mein eigenes Leben. Einfach, ich glaube, das, was man von ihm wirklich lernen kann, die Dinge, die du gerade gesagt hast, noch zusätzlich, dass alles endlich ist. Also Zyklen bedeutet ja, etwas endet. Also sich auch dessen bewusst zu sein, dass Dinge endlich sind. So. Ja. Und das machen wir ganz oft nicht, sondern wir sind ganz oft immer arbeiten in der Vorstellung, die Dinge bleiben dann so, wie sie sind. Und sie sind ja immer schon so, ne? Und das ist, glaube ich, etwas, wo er wirklich eine ganz andere Perspektive reinbringt. Das finde ich großartig, dieses Zyklendenken, weil das ist de facto so, egal wo, ob das in Beziehung ist, in Arbeit, in Politik, Gesellschaft, egal. Dann das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, mit den Mustern. Muster erkennen, Regelmäßigkeiten ableiten, Zukunft sehen, bedeutet aber ganz einfach auch für die Gegenwart Zeit nehmen, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Weil du kannst ja nur deinen Computer füllen mit Daten, wenn du dir die Zeit nimmst, das hier und jetzt quasi zu analysieren. So. Und auch das wiederum, wenn wir auf unsere Businesses gucken, glaube ich, auf unsere Leben und Arbeitswelt, nehmen wir uns alle keine Zeit mehr dafür, das zu erkennen. Und deswegen sehen wir auch heute Unternehmen, die einen Fehler nach dem anderen immer wieder machen. Weil sie sich, glaube ich, nie die Zeit wirklich nehmen, zu gucken, was läuft richtig, was läuft falsch. Ne? Gerade in dieser Schnelllebigkeit. Und das ist auf jeden Fall auch ein großes Ding, was er erkannt hat, glaube ich, sich im Hier und Jetzt in einem Zyklus sozusagen die Zeit einzuräumen, mit dem Wissen von heute quasi Zukunft anders zu gestalten, nämlich schon vorbereitend auf den nächsten Zyklus sozusagen. Und dann mit den Führungskräften, gar keine Frage, ich meine, das sind jetzt die Großen, die du am Ende genannt hast, aber so weit zurück müssen wir, glaube ich, gar nicht gehen oder auch in diese Größe. Ich glaube, es ist für jede Situation, jede Unternehmensgröße, jedes Thema, was es gibt in gerade in der Digitalisierung auch, ne? Es gibt ganz verschiedene Zyklen und Themen, gibt es verschiedene Menschen, die einfach unterschiedliche Stärken haben, Dinge zu tragen und zu treiben. Und ich glaube, das anzunehmen und zu sagen, hey, hier bin ich gut, hier bin ich vielleicht nicht gut, mein Ego ein bisschen wegzunehmen und zu sagen, hey, aber da ist einfach der andere, die andere gut drin, würde es uns heute in der Arbeitswelt schon um einiges einfacher machen, ein bisschen mehr Ray Dalio-Denken mitzunehmen.
Ich finde auch, dass, also generell finde ich es total erfrischend oder so erleichternd, immer so weit raus zu zoomen, wie das da dann auch getan wird. Und zum Beispiel mit dem, was du gerade sagst, so, ja, also man versucht natürlich in einem Team jeden der Stärken und Schwächen gemäß auf die richtige Position zu stellen und so, aber auch ist ja auch sonst das Spannende, wenn man, sagen wir, du bist in einer Situation, wo es nicht richtig funktioniert oder so, ist das ja eine sehr positive Message für deinen Selbstwert. Denn es geht nicht darum, ob du managen kannst oder so, sondern es kommt ganz darauf an, bist du die richtige Managerin für dieses Team in dieser Situation, in dieser Phase.
Richtig.
Ne? Und dann hast du, was weiß ich, Churchill, der super ist für die eine Situation des Weltkrieges, aber danach abgewählt wird und nicht mehr der Richtige ist, wo der Krieg gerade vorbei ist. Und vielleicht wäre es bei Konrad Adenauer andersrum gewesen. Das heißt jetzt nicht, dass die dadurch irgendwie nicht mehr gut in ihrem Job gewesen wären oder sonst was, sondern ne, es kommt halt eben noch auf die jeweilige Situation an.
Ja. So.
Und du kannst natürlich versuchen, dich anzupassen und dazu zu lernen, auch zum Beispiel durch diese Reflexion, indem du, wie er das auch machst, halt eben sagst, ich versuche Muster zu erkennen und ich versuche Heuristiken mir abzuleiten und zu sagen, wenn es so ist, dann handle so und so. Aber neben all dieser Anpassung hast du natürlich auch eine Identität und hast deine eigenen Stärken und Schwächen und einen gewissen Persönlichkeitstyp. Und den wirst du nicht komplett verbiegen können. Ich glaube nicht, dass man Konrad Adenauer einfach das richtige Handbuch hätte geben können und dann wäre er auch ein Winston Churchill gewesen.
Ja.
Oder so, ne?
Ja,
oder gerade andersrum. Winston Churchill wäre kein Konrad Adenauer geworden, egal wie viele Heuristiken er irgendwie dabei gehabt hätte. Deshalb, ja, finde ich das spannend. Und sonst habe ich mir gerade noch gedacht, weil du meintest auch mit dem mit dieser Reflexion, dass man sich zu wenig Zeit dafür nimmt, wahrscheinlich muss man es dann institutionalisieren. Also vielleicht in seinem eigenen Alltag sagen, dann und dann nehme ich mir mal Zeit, einmal im Quartal setze ich mich einen halben Tag hin und überlege. Oder auch im Unternehmen.
Ja, Rituale schaffen.
Ja, Projekt dafür. Ist vorbei, wir treffen uns und machen Recap.
Genau.
Schreiben auf, was lief gut, was lief nicht gut.
Ja, und wir priorisieren das. Also, weil ich glaube, viele machen das schon. Das wird auch im Kalender eingetragen. Und dann ist das aber das, was gestrichen wird, weil zu viel Arbeit gerade auf dem Tisch ist.
Ja.
Also, dann geht es ja um eine Priorisierung einfach. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, wenn man wirklich Veränderung für sich möchte. Und genauso wie, ich glaube, du hast es vorhin einmal erwähnt, dass man sagt, man erkennt ein bestimmtes Muster, nachdem man dann so und so handelt, kann man sich das auch, man kann ja auch ein Umdenken lernen. Also, ich erkenne ein bestimmtes Muster an mir und handle immer so und so, möchte das aber nicht mehr, also versuche ich dann anders zu handeln. Mhm. Also sich selber ein bisschen umzuprogrammieren ist super schwierig, aber wenn es um Lernen geht letzten Endes, wo wir ja auch bei Learnings sind.
Von daher. Dafür sind wir ja hier,
genau.
Um nicht nur zu sagen, man ist halt, wie man ist und damit muss man leben. Und gleichzeitig wird man halt aber auch nicht 100% einfach verdrehen können und auch nicht wollen oder sollen. Und ja, ansonsten finde ich tatsächlich noch, auch wenn man jetzt so ein negative Konnotation halt in diesem Buch drin hat, wenn da jemand sagt, dass, also kommt es natürlich auch drauf an, ne? Wenn du in China lebst, dann stehen dir goldene Zeiten laut diesem Buch bevor, denn die sind halt an einer ganz anderen Stelle im Zyklus und jedes Land ist an verschiedenen Stellen. Deutschland ist auch vielleicht woanders als die USA, das weiß nicht, ob das genau benannt wurde. Also verschiedene Länder sind an verschiedenen Stellen in diesem Zyklus und das finde ich da aber auch wieder spannend dabei. Ich habe ja vom Anfang gesagt, so zwei Leute, die man vielleicht trifft, wenn gerade eine Finanzkrise ist und sagen wir, du hast jetzt ein bisschen Geld irgendwie investiert auch und fragst dich jetzt, oh, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt alle meine Aktien verkaufen oder halte ich die jetzt, weil es wird wieder besser? Und dann sagt die halt, die eine auf jeden Fall verkaufen, weil diesmal bricht alles zusammen. Und der andere sagt, nee, auf gar keinen Fall, dann bist du ja eben dumm. Und hier finde ich es auch noch ganz spannend, dass so ein bisschen zu sagen, ja, es gibt, also wie die vier Jahreszeiten. Ich finde eigentlich so diese Metapher ganz cool. Es gibt halt den Sommer und es gibt halt eben den Winter. Und das sind halt die, und das ist eine Zwangsläufigkeit, das auf einen Sommer, einen Herbst und einen Winter führt. Aber danach kommt auch wieder ein Frühling.
Ja.
Und auch im Winter, da gelten einfach nur andere Regeln.
Mhm, ja, das kann man sich ganz gut merken, ja. So,
er weist auch darauf hin, dass, also selbst in einem großen Krieg ist nicht für jeden das Leben eine Katastrophe. Das macht die Kriege nicht besser und natürlich sind die um jeden Preis zu verhindern und so weiter, ja. Aber man muss es nicht immer so sehen, wo, glaube ich, viele zu neigen, entweder mit Scheuklappen durch die Welt zu rennen und zu glauben, alles läuft sowieso gut und der Rest interessiert mich auch nicht und alles Quatsch. Oder direkt Prepper zu werden.
Mhm.
Ja, sondern da gibt es irgendwo pragmatischere Mittelwege dabei. Und ja, deshalb diesen Blick auf die Geschichte von ihm kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und Ray Dalio auch generell.
Ja, das ist ein guter Einstieg, genau, würde ich sagen, für dieses Jahr sozusagen. Mhm. Viele, viele Punkte, die ihr auch mitnehmen könnt, glaube ich, oder die wir euch an die Hand, ans Herz legen. Genauso vielleicht auch einfach ein bisschen Adleraugen und anderem Perspektivblick mal in dieses Jahr zu starten. Und ich meine, wo fängt man an? Am besten immer bei sich selber. Und vielleicht nehmen wir das mal mit und diskutieren das einfach Ende des Jahres, wie das bei uns geklappt hat. Mhm. Da bin ich nämlich auch gespannt. Wir haben ja auch alle viele Dinge, die wir dieses Jahr uns vorgenommen haben. Und ja.
Vielleicht kommt da sogar noch was dazu, denn wenn ihr als HörerInnen Anregungen habt oder Feedback dann oder Ideen, mit welchen Themen wir uns beschäftigen sollen, vielleicht gibt es ja noch mehr große Führungspersönlichkeiten außer Genghis Khan, dann schreibt uns gerne an kontakt@learnings.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf Instagram oder auf LinkedIn. Zudem wird es uns sehr freuen, natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, auf iTunes und Spotify bewertet und ihn all euren Freundinnen empfiehlt.
Und Freunden, natürlich. Wir freuen uns auf euch, auf dieses Jahr und auf euer Feedback auf allen Kanälen. Vielen Dank und bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao.